Es dauerte nicht mehr lange, nur noch wenige Stunden und die schlimmsten Ereignisse seines Lebens brachen an. Die Schmerzen, die Leiden, schlussendlich der grausame Tod rückte immer näher, die Angst im Nacken, die Seele aufgewühlt. Das war die Lebenswirklichkeit von Jesus in dieser letzten Nacht, bevor er dann am darauffolgenden Tag verurteilt, gefoltert und ans Kreuz geschlagen wurde. Es war der letzte Abend vor seinem Tod und er war sich darüber im vollen Bewusstsein. Nun versetzen wir uns mal einen kurzen Moment in seine Lage und überlegen, wie würdest du wohl an seiner Stelle empfinden? Welche Gedanken würden dir durch den Kopf gehen? Was würdest du an seiner Stelle tun? Und was würdest du wahrscheinlich am allerwenigsten tun in dieser Situation? Was würde dir am allerwenigsten in den Sinn kommen? Ich glaube, vermutlich die meisten von euch auch, würden vor allem uns um uns selbst drehen. Ja, wir würden uns irgendwie darum kümmern, dass wir einigermaßen mit dieser Situation zurechtkommen, entweder vielleicht in Angst und Schrecken verfallen und uns zurückziehen oder Menschen aufsuchen, die sich um uns kümmern sollen, damit wir das alles irgendwie ertragen können. Was hingegen absolut nicht in unserem natürlichen menschlichen Empfinden ist, in so einer Situation, ist, dass wir anfangen, uns auch noch um andere zu kümmern. Denken wir mal einen kurzen Moment darüber nach, wie das schon ist so in unserem normalen Leben, wie schwer uns das fällt, wie blind wir vielleicht auch manchmal sind, an andere zu denken, sie zu sehen, wenn unser eigenes Leben herausgefordert ist, wenn wir selbst herausgefordert sind. Und dabei sind unsere vermeintlichen Kleinigkeiten des Alltags ja nichts gegenüber dem Weg, den Jesus zu diesem Zeitpunkt zu gehen hatte. Aber anstatt, dass Jesus in Selbstmitleid und in Einigelung und Rückzug versinkt, anstatt dass er sich gedanklich nur um sich selbst kreist, tritt er inmitten dieser schweren Stunden ganz anders in den Vordergrund. Und zwar als der selbstlose Diener. Und das ist unser Thema von heute Morgen, der selbstlose Diener. Und wir schauen dazu in Johannes 13, die Verse 1 bis 17. Johannes 13, Verse 1 bis 17. Vor dem Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab, und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortet und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Eine sehr beeindruckende Szene, finde ich, wenn man sie sich vor Augen führt. Einerseits, weil sie uns Jesus auf eindrückliche Weise als den selbstlosen Diener vor Augen malt. Und auf der anderen Seite, weil sie uns zugleich herausfordert, dem Vorbild Jesu zu folgen und das auf der richtigen Grundlage zu tun. Und wir wollen uns heute Morgen in 4 Punkten anschauen, was diesen selbstlosen Diener kennzeichnet und uns von Gott ein Stück mehr verändern lassen dahingehend, dass auch wir immer mehr zu diesem selbstlosen Diener werden. Und der erste Punkt heute Morgen, der lautet, der selbstlose Diener liebt bedingungslos. Und es geht um Vers 1. Die Begebenheit hier spielt am Donnerstagabend, bevor Jesus dann am Freitag gekreuzigt wurde. Die anderen Evangelisten berichten uns davon, dass Jesus zusammen mit seinen Jüngern noch ein Passamahl gefeiert hat an diesem Abend. Das heißt, die Fußwaschung hier, die hier stattfindet, die findet im Zuge des letzten Passamahls mit seinen Jüngern statt. Und das war auch dann der Teil, wo Jesus das Abendmahl dann eingesetzt hat. Und nun kann das etwas verwirrend klingen, wenn hier in Vers 1 bei Johannes gleich steht, dass die Begebenheit vor dem Passafest stattfand. Das wirkt zunächst mal wie ein Widerspruch zu den anderen Evangelisten, weil die anderen berichten ja, dass er mit ihnen das Passamahl gefeiert hat. Aber das hat damit zu tun, dass die Juden zwei unterschiedliche Zählweisen der Tage hatten. Für die Juden in Nordisrael, wo Jesus und auch die meisten seiner Jünger herkamen, also aus Galiläa, da beginnt der Tag mit Sonnenaufgang und er bedauerte dann bis zum nächsten Sonnenaufgang. Anders war das im südlichen Israel, da zählten die Tage von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Das heißt, Jesus konnte mit seinen Jüngern am Donnerstagabend das Passa feiern, aufgrund ihrer gängigen Zählweise, also das war legitim. Und die Juden aus der Jerusalemer Gegend, die haben das erst einen Tag später, am Freitagabend, gefeiert, wegen ihrer Zählweise. Und Johannes in seinem Evangelium hier und auch später dann nochmal in Johannes 18, Vers 28, der bezieht sich auf die Zeitrechnung von Südisrael, ja, also auf die andere Zeitrechnung, als es die anderen Evangelisten tun. Im Gegensatz zu den Jüngern wusste Jesus sehr genau, welche Stunde geschlagen hatte. Er wusste, dass er ein letztes Mal mit ihnen das Passamahl feiert. Er wusste, dass er selbst in den nächsten Stunden zum wahren Passalamm werden sollte. Das heißt, dieser ganze Weg, die Verurteilung, die Leiden, das Kreuz, die Gottverlassenheit, die Auferstehung und auch dann die anschließende Himmelfahrt, all das war für Jesus absolut präsent. Deshalb heißt es hier, vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen. Und wir haben von dieser Stunde immer mal wieder im Johannesevangelium schon gelesen. Denken wir zum Beispiel an Johannes 12 zurück, Johannes 12, Vers 23 und 27. Da hat Jesus von dieser Stunde bereits gesprochen und jetzt stand sie unmittelbar bevor. Und interessanterweise verbindet Jesus mit dieser Stunde mehr als nur seinen Leidensweg und seinen Kreuzestod, sondern er blickt schon darüber hinaus in diesem Moment, nämlich darauf, dass er wieder zum Vater in den Himmel gehen wird. Das heißt, er sieht das größere Bild. Und gerade diese Perspektive, die hilft durch die schweren Stunden des Leidens und auch des Todes hindurch. Und das ist ein Gedanke, nur ein kleiner Nebengedanke an dieser Stelle und trotzdem hoffentlich eine Ermutigung, ist ein Gedanke, der bezogen auf uns im Neuen Testament auch immer wieder zum Tragen kommt. Auch wir als Christen erleben ja schwere Stunden und Leidenszeiten, wir sind nicht davor verschont und natürlich sind sie an Intensität nicht zu vergleichen mit dem, was Jesus da durchgemacht hat, gar keine Frage. Und trotzdem rollt auch auf uns einiges zu. Und Paulus ermutigt uns dann in Römer 8, Vers 18, einen ganz ähnlichen Blickwechsel vorzunehmen, wie Jesus das an dieser Stelle gewissermaßen tut. Da heißt es in Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also an jeden, der zu Jesus gehört und der vielleicht momentan auch durch schwere Stunden geht, den will ich ermutigen, den Blick emporzuheben. Und zwar auf die zukünftige Herrlichkeit, die dich erwartet. Oft sind wir mitten in unseren Herausforderungen so kurzsichtig. Ja, und wir sind so sehr mit uns selbst beschäftigt. Aber wir wollen an dieser Stelle von Jesus lernen und einen Blickwechsel vornehmen, um neues Durchhaltevermögen zu bekommen. Weil als Gläubiger darfst du eine Sache wissen, das Beste kommt noch für dich. Ja, das ist unsere Perspektive. Nichtsdestotrotz bedeutet das natürlich nicht, dass der Weg immer einfach sein wird. Und so war es auch bei Jesus in keinster Weise der Fall. Ganz im Gegenteil, sein Weg war schwer, aber sein Weg war auch absolut notwendig. Notwendig für die Seinen, die in der Welt waren, so heißt es hier. Und das war natürlich im direkten Zusammenhang seine Jünger von damals, die unter die Seinen gezählt wurden. Aber unter die Seinen darfst auch du dich zählen, wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter kennst. Dann gehörst du zu den Seinen. Und über die Seinen heißt es hier in dieser zweiten Vershälfte von Vers 1, ganz eindrücklich finde ich, die Seinen, die in der Welt waren, dass er sie geliebt hatte und er liebte sie bis ans Ende. Das sind ganz bewegende Worte, die durchdrungen sind von zutiefst bedingungsloser Liebe. Denken wir nur mal einen Moment drüber nach, wen Jesus da unmittelbar vor Augen hatte. Da waren diese 12, die er auserwählt hatte, die ganz nah bei ihm sein sollten. Das war kein liebenswerter Elitetrupp, sondern das war ein Haufen von Versagern, die er da vor seinen Augen hatte. Und allein wenn man überlegt, aus welchen Hintergründen sie so kamen, wird deutlich, dass das nicht die erste Riege gewesen ist, die wir uns vielleicht an Jesu Stelle ausgesucht hätten, sondern alles andere als das. Und auch rund um die Begebenheit der Fußwaschung erfahren wir in Lukas 22, Vers 24 fortfolgende, dass die Jünger in dieser ganzen Situation nichts Besseres im Sinn hatten, als sich darum zu streiten, wer denn von ihnen wohl der Größte im Reich Gottes sein wird. Ja, oder wer von ihnen überhaupt der Größte sein wird. Und man kann sich förmlich vorstellen, wie Jesus mittendrin sitzt in diesem Pulk, wie er den Kopf nur schütteln kann und wie er sich eigentlich denken müsste, ihr seid solche Kleingeister, ja, solche Überlegungen anzustellen. Auch wenn man die Uhr mal ein paar Stunden weiter dreht, wird deutlich, dass Jesus allein und verlassen am Kreuz hängt. Da ist nur noch Johannes, der in Sichtweite des Kreuzes zu sein scheint. Und alle anderen, zumindest soweit wir das wissen, die haben die Biege gemacht. Und dann saß da noch einer in der Runde, der ihn schon bald überliefern würde. Und dann saß da noch einer in der Runde, der ein Großmaul war, der ihn bald verleugnen wird, wenn es hart auf hart kommt. Und all das wusste Jesus bis ins Detail. Er wusste alles über jeden Einzelnen von uns. Alles Fehlverhalten, alles Versagen, alle Begehrlichkeiten, alle Bestrebungen in den Herzen, die tiefsten Abgründe ihres Herzens, er kannte sie alle. Er weiß alles über sie und er weiß auch alles über jeden von uns. Das sind also die Seinen, die hier beschrieben sind. Und über die heißt es dann, dass er sie geliebt hatte. Und wir brauchen nicht lange zu überlegen, warum er ausgerechnet sie geliebt hatte. Weil es gibt keinen Grund als nur einen, aufgrund seines bedingungslosen Willensentschlusses, sie zu lieben. Und so liebt Jesus auch dich und mich heute nicht wegen uns, sondern trotz uns, wegen ihm. Ja, wegen seines freien Willensentschlusses, uns zu lieben, obwohl wir das nicht mal im Ansatz verdient haben. Die Liebe ist die gleiche. Und nun müsste man sich denken, also seine Liebe, die müsste doch irgendwelche Grenzen eigentlich haben. Ja, egal ob auf diesen Chaostrupp von damals oder auch bezogen auf uns heute. Und umso mehr sollte uns zu Herzen gehen, wenn es hier weiter heißt, er liebte sie bis ans Ende. In diesen Worten steckt so viel, und es wäre eine ganze Predigt wert eigentlich, darüber zu sprechen. Jesus hätte mit all dem Wissen allen Grund gehabt zu sagen, also ich schieße die Jünger in den Wind. Für solche gehe ich doch nicht ans Kreuz. Das ist doch absurd. Und er hätte allen Grund an dieser Stelle gehabt, den Erlösungswerk zum Kreuz abzubrechen, weil sie es einfach nicht wert waren. Und ganz ehrlich, ich glaube, jeder von uns hätte das an Jesu Stelle getan, mit all dem Wissen, was er gehabt hat. Aber Jesus liebt vollkommen bedingungslos und er wusste, dass er diesen Weg ans Kreuz gehen musste, damit seine Jünger seine Liebe und vor allem seine Gnade überhaupt so richtig zuteil werden kann. Ja, nur durch sein Sterben am Kreuz gibt es Vergebung der Sünden. Also war Jesus bereit, für sündige Menschen wie seine Jünger, für sündige Menschen wie dich und mich, am Kreuz bestraft zu werden für unsere Schuld. Und er gab sich dorthin für Menschen, die es eigentlich nicht wert waren. Aber er entschied sich aus freien Stücken, aus seiner bedingungslosen Liebe heraus, zu sagen, ich will diese Menschen begnadigen und ich erachte für sie für so wertvoll, dass sie ans Kreuz gehen. Und wie bewegend sind in diesem Zusammenhang auch die Worte aus dem Gebet Jesu in Johannes 17 dann, wo er mitunter auch von uns spricht. Johannes 17, Vers 24, einige Kapitel später, also sagt Jesus, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Absolut bewegende Worte. Jesus will, dass du als Gläubiger seine Herrlichkeit schauen darfst. Und der einzige Weg, dass dieser Wunsch, sage ich mal, in Erfüllung gegangen ist oder gehen konnte, war durch das Kreuz, durch seine Sündenvergebung auf der Grundlage seiner bedingungslosen Liebe. Und für jeden, der an ihn glaubt und der zu einem Leben mit ihm umgekehrt ist, gilt diese Vergebung und gilt diese bedingungslose Liebe. Und wenn du für dich persönlich das in Anspruch genommen hast und ihn als deinen Herrn und Retter kennst, dann gilt für dich auch dieser wunderbare Zuspruch, er liebt dich bis ans Ende. Was Jesus angefangen hat, das wird er vollenden. Warum? Weil seine Liebe zu dir und zu mir nicht an Bedingungen geknüpft ist und weil wir unsere Rettung nicht nachträglich verdienen können und auch nicht müssen. Weil er selbst zur Rechten Gottes sitzt, für immer, um sich dort für uns zu verwenden, so sagt das Hebräer 7, Vers 25. Weil er selbst uns Heilssicherheit zugesagt hat und uns ans Ziel bringen wird. Und weil er niemals überrascht sein wird von meinem Versagen und sich im vollen Bewusstsein über all mein Versagen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft entschieden hat, seine Liebe mir teilwerden zu lassen. Vielleicht gibt es heute Morgen Leute unter uns, die denken, ich habe Jesus so enttäuscht durch mein Versagen, durch meine Sünde, das Maß der Liebe Jesu, das muss voll sein. Und wenn es dir so geht, dann darfst du heute den Blick auf Jesu unaufhörliche Liebe richten. Und ich darf dir ganz neu sagen, dass du dich im Gebet an ihn wenden darfst und Vergebung bekommen darfst. Seine Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sein Leben noch gar nicht bewusst Jesus übergeben hat und der diese bedingungslose Liebe und diese Vergebung für sich noch gar nicht so persönlich erlebt hat. Aber wenn du verstehst, dass du dich ebenfalls einreihen musst in diese Reihe von Sündern vor Gott, und wenn du glaubst, dass Jesus auch für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, und wenn du sagst, ja, ich will mein Leben diesem Herrn unterstellen, will ihm folgen, dann bitte Gott im Gebet um Vergebung für deine Sünde und mach das fest und sag ihm, dir soll mein Leben gehören. Und wenn du dabei Hilfe brauchst oder unklar bist, wie das gehen soll oder noch Fragen hast, dann lass uns gerne nach dem Gottesdienst darüber sprechen. Für jeden von uns, der an Jesus glaubt, ist dieser kleine Halbsatz, dass er die Seinen geliebt hatte und sie bis ans Ende liebte, eine unglaubliche Ermutigung. Weil du wissen darfst, dass er mit dir ans Ziel kommen wird. Man könnte das hier sogar übersetzen mit, er liebte sie bis ans Ziel. Ja, und das gilt auch für uns. Den ultimativen Beweis von seiner bedingungslosen Liebe sehen wir vor allem daran, dass Jesus den Weg der Erlösung am Kreuz bis zu Ende gegangen ist. Und das, obwohl er uns durch und durch gekannt hat. Und einen ganz anschaulichen Beweis seiner bedingungslosen Liebe sehen wir auch in der Fußwaschung. Und das führt uns zum zweiten Punkt, nämlich der selbstlose Diener erniedrigt sich freiwillig. Nun sitzt Jesus also ein letztes Mal mit seinen Jüngern zusammen beim Abendessen und seine Lebensuhr, die tickt runter. Und was von den Jüngern, die so um ihn rum waren, zu diesem Zeitpunkt eigentlich keiner sehen konnte, das lesen wir hier in Vers 2. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere. Wir werden uns nächste Woche ein bisschen mehr mit Judas und dieser Überlieferung auseinandersetzen, weil der Text sich dann darum dreht. Aber der Gedanke des Verrats und die Pläne, Jesus zu verraten und an seine Feinde zu übergeben, das war schon tief in Judas Herzen verankert zu diesem Zeitpunkt. Und auch hier gilt, Jesus wusste das sehr genau. Und so beachtlicher ist dann, was als nächstes passiert. Ab Vers 3. Im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, steht Jesus von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinernes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinernen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Hier in Vers 3 gleich wird deutlich, welche Position Jesus eigentlich hatte, in welcher Position er stand. Der Vater hat ihm alles in die Hände gegeben. Alle Erlösung, den ganzen Erlösungsweg, alle Macht, alles Gericht, jeden einzelnen Menschen, alles. Und das hat das Johannesevangelium uns immer wieder auch schon deutlich gemacht, zum Beispiel in Johannes 3, Vers 35 und auch an verschiedenen anderen Stellen. Und zudem wird einmal mehr hier deutlich durch diese Formulierung, dass Jesus von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, dass er vollkommener Gott war. Also sowohl über seine Stellung, seine Macht und auch über seine Souveränität war Jesus im vollen Bewusstsein, so heißt das hier. Und aus dieser Stellung des Höchsten heraus beugt er sich nun in atemberaubender Weise hinab. Und wenn man sich in die Situation hineindenkt, dann muss den Jüngern der Atem gestockt haben, als sie realisiert haben, was da gerade passiert. Jesus steht auf, legt sein Oberkleid ab oder seine Oberkleider ab und legt sich stattdessen ein Tuch um die Hüften und er gießt Wasser in ein Waschbecken und geht zu seinen Jüngern und fängt an, ihre Füße zu waschen und sie mit diesem Tuch abzutrocknen. Und für jeden im Raum war klar, das war Sklavenarbeit. Und zwar Sklavenarbeit, die eigentlich nur die niedrigsten Sklaven tun mussten. Das heißt, einer der niedrigsten Dienste, die ein Knecht tun konnte, die tat Jesus hier. Damals war es ja so, dass die zu Tisch lagen und das Schuhwerk, was sie getragen haben, also eher irgendwelche offenen, sandalenartigen Sachen waren. Das heißt, die Füße wurden schmutzig und gerade wenn man dann so zusammen da am Boden lag, zu Tisch lag, war es wichtig, dass die Füße gereinigt wurden. Und dabei war es gängig, dass eigentlich der Gastgeber sich darum kümmert, dass die Füße der Gäste gewaschen werden. Und ganz oft hat er das getan, indem er einfach einen Knecht dafür abgestellt hat, der das machen sollte. Und wir brauchen nicht viel Fantasie, um uns vorzustellen, dass das nicht gerade die beliebteste Aufgabe ist, wenn man jemand anders die Füße waschen muss. Darüber nachgedacht, wenn wir jetzt so einen Dienst einführen würden hier und ab nächster Woche sagen wir brauchen Leute, die den anderen die Füße waschen hier am Eingang. Ja, ich wäre gespannt, wer sich bereit wäre, dafür zu investieren und zu melden. Es ist also was, was uns heute noch widerstrebt und damals war es sicherlich auch nicht angenehm, aber der Herr war sich nicht zu schade, das zu tun. Jemand hat das so kommentiert, es hätte viele empfindliche Mägen umgedreht, schmutzige Füße zur Essenszeit zu waschen, doch Christus tat es. Und nun ist die Tatsache als solches, dass Jesus überhaupt jemand die Füße wäscht, ja schon beeindruckend genug. Aber wenn wir darüber nachdenken, wem er jetzt hier die Füße wäscht, dann ist das nahezu unglaublich. Zum einen ist für uns der Gedanke ja eigentlich nahezu unvorstellbar, dass der Schöpfer selbst sich niederbeugt und auf einmal Füße in die Hand nimmt, die er selbst gemacht hat. Das passiert ja hier. So weit hat Jesus sich herabgelassen, dass er auf einmal zu den Füßen der Menschen sitzt. Dass er persönlich den Füßen der Menschen entgegensitzt. Aber es sind nicht nur seine Geschöpfe, sondern es sind zugleich auch noch Sünder. Stellen wir uns vor, wie Jesus einem nach dem anderen dort vorbeikommt und wie er in die Füße wäscht. Und wie er bei jedem Einzelnen von ihnen ihn anschaut und weiß, der liegt vor mir wie ein offenes Buch. Und wie er sich eigentlich bei jedem Einzelnen hätte denken müssen, nee, also bei dir, da wasche ich nicht die Füße. Du bist es nicht wert. Ja, da bin ich nicht bereit. Und noch besonders herausgehoben vielleicht zwei Personen. Wie muss das gewesen sein, als Jesus vor Petrus gekniet hat, in dem Wissen, dass er ihn bald dreimal verleugnen wird? Und noch wahrscheinlich krasser, wie muss das gewesen sein, wie er vor Judas gekniet hat und wie er ihm in die Augen geschaut hat, in dem Wissen, er wird ihn in den nächsten Stunden verraten und verleugnen. Das ist sein größter Feind. Und trotzdem wäscht Jesus ihm die Füße. Es gibt wohl kaum eine größere Selbstlosigkeit und kaum einen größeren Ausdruck von bedingungsloser Liebe, als solchen Menschen zu dienen, wie Jesus das hier getan hat. Und Jesus macht keinen Unterschied bei keinem von diesen Zwölfen. Er war bereit, sich freiwillig zu erniedrigen und denen zu dienen, die ihn verachten und die ihn verlassen werden. Und wenn wir das so sehen, dann ist es beschämend für uns, darüber nachzudenken, wie unser Dienst für andere ganz oft an Bedingungen geknüpft ist. Wie wir große Unterschiede darin machen, wem wir eigentlich bereit sind zu dienen und wo wir unsere Grenzen ziehen. Selbst bei den Menschen, die uns an sich bedeutsam sind, selbst da sind wir ja schon oft nicht bereit, zurückzutreten und ihnen wirklich selbstlos zu dienen. Selbst da überragt oft unser eigenes Ego noch. Angefangen vielleicht in der eigenen Ehe, in der Familie, in Bezug auf die eigenen Kinder, vielleicht im Freundeskreis, im Zusammensein mit Glaubensgeschwistern, die man eigentlich gerne hat und so weiter. Und noch viel weniger sind wir auch bereit, freiwillig uns für andere aufzuopfern, die wir nicht leiden können, die es in unseren Augen eigentlich überhaupt nicht wert sind, die uns vielleicht durch ihr Auftreten irgendwie anwidern, die uns vielleicht sogar Böses wollen, die uns keinen Dank zurückbringen und einfach für uns unangenehme Menschen sind. Und wir wollen mal diesen Moment nutzen, darüber nachzudenken, vielleicht drei Personen in den Sinn zu holen, die dir einfallen, wo du sagen würdest, also für die habe ich am wenigsten übrig und bei denen wäre ich am wenigsten bereit, ihnen zu dienen. Vielleicht sogar Menschen aus der Gemeinde. Und wenn dir jemand in den Sinn kommt, dann bitte den Herrn, dass er dir für diese Menschen Liebe schenkt und dann bitte ihn, dass er Gelegenheit schafft, dass du ihnen irgendwie dienen kannst. Und ich weiß, ganz persönlich, ist ein ganz widerstrebender Gedanke in uns drin, ja, wenn man sich sowas vornimmt. Aber wir wollen an dieser Stelle von Jesus lernen und wir wollen uns vor allem durch seinen bedingungslosen Dienst der Liebe für uns motivieren lassen. Weil es kann uns eigentlich kaum kalt lassen, wenn wir uns vor Augen führen, was hier in dieser Fußwaschung zum Ausdruck kommt. Man könnte das kurz ausdrücken mit einigen wenigen Worten. Der Höchste beugt sich vor seinen eigenen Geschöpfen. Der König macht sich zum Knecht. Der Ehrwürdige dient Versagern und der vollkommen Reine beschmutzt sich mit dem Dreck der Sünder. Das ist das, was hier passiert in dieser ganzen Begebenheit. Und was hier symbolisch durch das Niederbeugen bei der Fußwaschung Jesu so zum Ausdruck kommt, das ist eigentlich das, was in der Menschwerdung Jesu und in seinem Erlösungswerk zum Ausdruck kommt. Nämlich, dass er in der Gestalt Gottes war und Knechtsgestalt angenommen hat, um unsere Erlösung zu bewirken. Das sagt Philipper 2, Vers 6 bis 8 ja so deutlich. Und genau diese Erniedrigung in der Fußwaschung, die bringt das zum Ausdruck. Nun kann man durch die Fußwaschung hier noch etwas anderes sehen und es kommt noch etwas anderes zum Ausdruck. Der Kommentator William MacDonald hat das mit folgenden Worten beschrieben. Hier wurde der göttliche Gastgeber selbst zum Sklaven und führte diesen niedrigen Dienst aus. Das ist ein spannender Gedanke, finde ich. Wir haben noch mal im Hinterkopf, dass sie gemeinsam das letzte Passahmahl feiern. Und in Lukas 22 erfahren wir, dass sie in einem Haus eines Fremden waren und trotzdem, dass eigentlich dieser Gastgeber ja dafür sorgen musste, dass die Füße gewaschen werden, das war so das Gängige, macht Jesus sich hier selbst zum göttlichen Gastgeber. Und er dient seinen Jüngern, er bereitet seinen Jüngern gewissermaßen den Tisch und anschließend lädt er sie ein an seiner Erlösung durch sein Leib und durch sein Blut, das wir durchs Abendmahl symbolisieren, Anteil zu bekommen. Und genau diese Erlösung war damals und ist bis heute notwendig, damit ein Mensch überhaupt Jesu Diener werden kann und damit ein Mensch überhaupt darin wachsen kann, selbstlos zu dienen. Und das führt uns zum dritten Punkt. Der selbstlose Diener braucht Reinheit. Und es geht um Vers 6 bis 11. Stell dir nochmal kurz vor, du hättest in diesem Kreis der Jünger gesessen und Jesus kommt bei dir vorbei und wäscht bei dir die Füße. Was ist das, was dir durch den Kopf gegangen wäre oder wie hättest du das vielleicht empfunden? Wäre dir das unangenehm gewesen oder wie hättest du in dieser Situation wohl reagiert? Vielleicht wären uns ähnliche Dinge wie Petrus durch den Kopf gegangen und vielleicht hätten wir sogar was in diese Richtung gesagt, wie er hier in Vers 6, wo es heißt, Jesus kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße. Also ganz in dem Sinne, das geht doch nicht. Du, der vollkommene Herr, wäscht die Füße von so jemandem wie mir. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Es müsste doch genau andersrum sein. Und tatsächlich müsste es eigentlich genau andersrum sein. Ja, die Jünger hätten sich die Schürze umlegen müssen und Jesus die Füße waschen müssen. Aber bis dahin ist keiner von den Jüngern auf die Idee gekommen, Jesus die Füße zu waschen. Ganz im Gegenteil, wenn wir mal zurückdenken an diese Begebenheit einige Tage zuvor nur, wie Maria Jesus die Füße gewaschen hat mit diesem super kostbaren Salböl und die Jünger dann daneben sind und sagen, das ist doch Verschwendung. Ja, das ist der Kontrast, der hier aufgebaut wird. Aber zumindest jetzt, hier in diesem Moment, scheint Petrus das Ganze doch äußerst unangenehm zu sein, dass Jesus seine Füße wäscht und er versteht auch nicht, was das soll. Und so sagt Jesus das ja auch in Vers 7 dann. Jesus antwortete ihm und sprach, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Also Jesus macht deutlich, er will mit dieser Handlung viel mehr zum Ausdruck bringen, als es im ersten Moment den Anschein macht und als Petrus das vielleicht auch schnallt. Aber Petrus ist hartnäckig und er sträubt sich dagegen, diese Fußwaschung über sich ergehen zu lassen. Und er sagt dann in Vers 8, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Im Griechischen steht hier eine doppelte Verneinung an dieser Stelle. Und was im Deutschen nicht so zum Ausdruck kommt, ist, dass Petrus sogar sagt, also in Ewigkeit nicht. Wörtlich müsste man eigentlich übersetzen hier, keinesfalls in Ewigkeit. Niemals, unter gar keinen Umständen. Ja, das ist das, was er hier deutlich machen will. Und einerseits ist es für mich so nachvollziehbar, dass Petrus so reagiert und auch so zu denken. Aber auf der anderen Seite ist es anmaßend und falsch zu sagen, ich sperre mich dagegen, dass Jesus mir dient. Und ganz besonders, wenn man diese Perspektive der Ewigkeit mit hineinbringt, die Petrus jetzt hier gerade mit aufgerufen hat. Und mitunter deshalb macht Jesus deutlich, wie nötig das war, dass Petrus ihn wäscht. Da heißt es dann in Vers 8 weiter, Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Also Jesus macht deutlich, es ist gar keine Option, ob ich dich wasche oder nicht, sondern wenn du Gemeinschaft mit mir haben willst, dann ist es unbedingt nötig, dass du dich von mir, von Jesus reinigen lässt. Und übertragen ist hier die Reinigung von Sünde gemeint. Und dieses Problem der Sünde betrifft ja nicht nur Petrus, sondern es betrifft jeden von uns, weil die Bibel deutlich macht, dass wir vor Gott alle als Sünder befunden werden und dass wir alle schmutzig vor ihm stehen. Und die Folge davon, von Sünde, ist, dass wir keine Gemeinschaft, keinen Anteil bei Gott haben können. Bei diesem vollkommen reinen und heiligen Gott. Das heißt, wir brauchen Reinigung, allerdings bringen wir diese notwendige Reinigung niemals aus uns selbst hervor. Ja, es muss eine Reinigung kommen, die woanders herkommt. In Jeremia 2, Vers 22, da wird diese Realität sehr eindrücklich, finde ich, zum Ausdruck gebracht. Da sagt Gott, auch wenn du dich mit Natron wüschest und viel Laugensalz nähmst, schmutzig bleibt deine Schuld vor mir, spricht der Herr. Mit anderen Worten, du kannst machen, was du willst. Selbst die besten Versuche, selbst die besten Reinigungsmittel werden nicht dazu führen, dass du als rein vor Gott erscheinst. Auch nicht deine Anstrengungen. Du wirst das Schuldproblem nicht alleine los. Das Schuldproblem kann nur von einem gelöst werden, der selbst vollkommen rein ist und der gleichzeitig deine und meine Schuld auf sich genommen hat. Und das ist Jesus. Jesus ist damals wie heute das einzige Reinigungsmittel, durch das Menschen Vergebung ihrer Sünden bekommen können und durch das wir als rein vor Gott befunden werden können. Nichts anderes. Es gibt keinen anderen Weg. Und es gibt keine andere Möglichkeit, als diese Reinigung von Jesus an sich vollziehen zu lassen. Der Jesus, der über sich selbst gesagt hat in Markus 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn du noch nicht für dich persönlich angenommen hast, dass Jesus dieses Lösegeld auch für deine Schuld bezahlt hat, dann mach das heute fest. Dann nimm heute diese Erlösung an. Aber der Dienst Jesu, der hört nicht damit auf, dass er uns einmal unsere Sünden vergeben hat und das war's dann, sondern er geht weiter darüber hinaus. Und genau darum geht es dann in diesen Versen 9 bis 11, wo es dann heißt, Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Das ist ganz interessant, wenn man die Dynamik in diesem Text so sieht, ne, wie Petrus von dem einen Extrem ins andere schwappt. Also von nie und nimmer sollst du meine Füße waschen zu Jesus, ich will das komplette Reinigungspaket. Ja, so, das ist die Dimension, die er hier aufmalt. Und Petrus hat noch gar nicht so richtig verstanden wahrscheinlich, was Jesus damit eigentlich sagen wollte. Aber Jesus unterscheidet in diesem Vers 10 mit einem Bild zwei unterschiedliche Reinigungen. Er spricht einerseits von einem Komplettbad und auf der anderen Seite von dieser Fußwaschung. Und damals konnte es sein, dass du irgendwo in einem öffentlichen Bad dich gebadet hast und abgewaschen hast und dein ganzer Körper war sauber und dann bist du nach Hause gegangen und du hattest auf dem Weg dann diese sandalenartigen Schuhe an und wenn du zu Hause warst, waren deine Füße wieder schmutzig und mussten wieder sauber gemacht werden. Vergleichbar, können wir uns, glaube ich, vorstellen, wenn du heute ins Schwimmbad gehst und dann nachher mit Flipflops durch den Sand nach Hause gehen würdest, dann bist du sauber, aber deine Füße dreckig. Das ist das Bild. Und Jesus benutzt dieses Bild, um zwei geistliche Tatsachen deutlich zu machen, nämlich zwei Reinigungen. Erstens, das Bad, das ist die vollkommene Reinigung von Sünde. Und das geschieht bei der Wiedergeburt. Später in Titus 3, Vers 5, da ist die Rede vom Bad der Wiedergeburt. Und da wird im Griechischen das gleiche Wort oder beziehungsweise die gleiche griechische Wortwurzel verwendet. Das heißt, dieses Bad, das Komplettbad, das geschieht bei der Bekehrung. Und ab diesem Zeitpunkt der Bekehrung darfst du dich vor Gott als rein angesehen sehen, in Jesus Christus. Und dementsprechend kann Jesus hier auch sagen, ihr seid rein, aber nicht alle. Ja, ihr seid rein, später in Johannes 15, Vers 3, sagt er nochmal, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Aber er spricht hier davon auch, dass er sagt, nicht alle. Und er meint damit Judas. Und Judas ist nicht bekehrt, er ist nicht wiedergeboren. Und wenn du wiedergeboren bist, dann gilt für dich grundsätzlich, du bist rein vor Gott. Und trotzdem ist es so, dass wir uns tagtäglich noch versündigen vor Gott und vor Menschen. Und das ist die zweite Ebene der Reinigung, die es bedarf, nämlich diese Fußwaschung, dieses zweite. Und das steht für unsere immer wiederkehrenden Beschmutzungen des Alltags, könnte man sagen. Auch als Christen tun wir ja Dinge und sagen Dinge und begehren Dinge und denken Dinge tagtäglich, die Gott nicht gefallen. Und so drängt sich immer wieder Sünde in die Gemeinschaft zwischen Gott und uns. Und nun ist wichtig festzuhalten, dass wir immer noch Gottes Kinder sind, wenn Sünde irgendwo in unser Leben hineinkommt, aber dass die Gemeinschaft mit Gott gestört ist. Ja, und dass das ausgeräumt werden muss, dass Sünde deshalb weg muss. Und das macht Johannes uns in seinem ersten Johannesbrief dann so deutlich. Im 1. Johannes 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2. Ich kann jetzt nicht drauf eingehen, aber da macht er für Gläubige im Prinzip deutlich, dass es darum geht, immer wieder auch konkrete Sünden vor Gott zu bringen, die uns bewusst sind. Das heißt, das Leben eines Christen soll ein Lebensstil der Buße sein. Das bedeutet, dass wir Sünde immer wieder erkennen, dass wir sie bekennen, dass wir umkehren und dass wir uns neu ausrichten. Das umfasst Buße. Und ich will uns als Christen mal fragen, führst du diesen Lebensstil der Buße? Ist das sowas, was tagtäglich dich auch begleitet, wo du immer wieder auch drüber nachdenkst und Dinge ausräumst? Ja, sorgst du dafür, dass die Gemeinschaft mit Gott ungetrübt ist? Oder ist es vielleicht vielmehr so, dass da schon lange Dreck ist, den du mit dir rumträgst und da hat sich schon viel aufgestaut, viel angesammelt und du gehst das schon lange nicht mehr an? Es ist sehr wichtig, einerseits das Bad der Wiedergeburt zu erleben von Jesus, aber auf der anderen Seite auf dem Weg der Nachfolge auch uns immer wieder von ihm reinigen zu lassen. Wir brauchen das, damit wir ihm wirklich selbstlos dienen können, weil wir können ihm nur selbstlos dienen aus der Kraft heraus, die er uns gibt. Das heißt, erst kommt Jesu Dienst an uns und dann kommt unser Dienst für ihn. Und genau diese Reihenfolge macht uns dieser Text hier eigentlich auch so gut deutlich. Und das führt uns zum letzten Punkt, der anknüpft und aufbaut auf all das, was wir gesagt haben. Der heißt, der selbstlose Diener ist beauftragt. Und es geht um Vers 12 bis 17. Jesus hat seinen Jüngern und auch uns gerade ein eindrückliches Vorbild von selbstlosem Dienst hinterlassen. Ja, wir haben gesehen, er liebte bedingungslos, er erniedrigte sich freiwillig, er bewirkte unsere Reinheit. Kurzum könnte man sagen, wir als seine Jünger sind Empfänger seines Dienstes. Aber Jesus übte diesen Dienst nicht nur aus, um seinen Jüngern zu dienen, sondern auch, um sie und auch uns herauszufordern, seinem Beispiel zu folgen. Und davon spricht er ab Vers 12 jetzt. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, und auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Also Jesus legt sich nach dieser Gegenstandslektion wieder zu Tisch und fängt an, seine Jünger zu lehren. Und wie ich eben schon erwähnt hatte, sehen wir, dass wir in Lukas 22, Vers 24 irgendwann im Laufe dieses Abends, dass diese Unterhaltung, diese Streiterei unter den Jüngern stattgefunden hat, wer von ihnen der Größte sei. Und wie viel mehr muss jetzt dieser Anschauungsunterricht von Jesus reingehauen haben, indem sie gesehen haben, der Höchste, der beugt sich tief herab und er macht sich ihnen zum Knecht. Ja, das ist der Hintergrund, der damit auch verbunden ist. Und die Frage ist jetzt, welche Schlüsse ziehen die Jünger daraus und haben sie diese Lektion verstanden? Und so stellt Jesus auch die Frage in den Raum: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Und dann fährt er fort, ihnen deutlich zu machen, wer er eigentlich ist, nämlich ihr Herr und Lehrer, und wozu sie eigentlich aufgerufen sind und auch wir, nämlich ihm nachzufolgen. Der theoretische Gedankengang hier, der ist dann folgender, eigentlich gar nicht schwer. Ne? Wenn der Herr und Lehrer sich selbst zum größten Diener gemacht hat, dann kann es ja nicht anders sein, als dass seine Nachfolger das Gleiche tun. Er geht mit gutem Beispiel voran und wir folgen ihm nach. Das ist der Gedanke hier. Und das Gleiche drückt auch Jesus dann nochmal in diesen zwei Bildern in Vers 16 aus, nämlich mit dem Bild ein Sklave, damit sind seine Jünger gemeint, oder auch wir, ja, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Mit dem Herrn ist Jesus selbst gemeint. Ein Gesandter, seine Jünger, ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat, also Jesus. Die Theorie ist also eigentlich sehr einleuchtend, glaube ich. Und vermutlich würde nach diesen Worten auch keiner von uns sagen, ja, Jesus, das ist ja eine nette Option, dass wir dienen können. Ne? Und trotzdem leben wir ja oft so, als wäre das eine nette Option vielleicht oder vielleicht auch keine nette Option, aber als wäre es eine Option, dass wir anderen dienen könnten. Aber schauen wir noch mal genau hin, was Jesus hier in Vers 14 sagt, wenn er sagt, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Dieses Wort schuldig, das springt uns hier ins Auge und passt uns wahrscheinlich auch erstmal gar nicht so. Man könnte das auch übersetzen mit, dass wir verpflichtet sind oder dass wir das müssen oder gebunden sind. Und das passt nicht unbedingt in die Theologie eines jeden Menschen. Er denkt, ja gut, wir sind ja zu nichts verpflichtet, ja, sondern wir müssen ja nichts tun oder so. Ja, aber Jesus sagt schon, wir sind schuldig, wir sind aufgerufen, natürlich auf der richtigen Grundlage. Und gerade für Johannes war dieser Gedanke sehr geläufig. Bei ihm passt das absolut in die Theologie. Wenn wir in den ersten Johannesbrief schauen, sehen wir, dass dieses Wort schuldig da mehrfach vorkommt. In 1. Johannes 2, Vers 6, in 1. Johannes 3, Vers 16 und 4, Vers 11, das gleiche griechische Wort. In 1. Johannes 2, Vers 6 heißt es, wer sagt, dass er in ihm, in Jesus bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und 1. Johannes 4, Vers 11 sagt, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Das heißt, wir haben einen glasklaren Auftrag als Nachfolger Jesu, nämlich, dass wir anderen dienen, allen voran unseren Glaubensgeschwistern, dass wir andere lieben und ihnen dienen sollen. Heißt das jetzt, dass wir ab nächsten Sonntag hier tatsächlich uns gegenseitig die Füße waschen? Können wir machen, aber das ist nicht unbedingt das, was unser Anwendungsfeld Nummer 1 ist, allein schon von den ganzen Gegebenheiten und der Sinnhaftigkeit, die damals war. Es ist auch interessant, wir sehen bei den Jüngern eigentlich, oder ich wüsste zumindest nicht, dass wir es nochmal sehen, dass sie sich die Füße gegenseitig gewaschen haben. Man sieht das dann bei den gottesfürchtigen Witwen in 1. Timotheus 5, Vers 10, dass es da heißt, dass die Heiligen die Füße gewaschen haben. Aber dieser selbstlose Dienst an anderen, der hat ja ein viel breiteres Anwendungsspektrum. Angefangen in den eigenen vier Wänden, wo du tagtäglich zum selbstlosen Dienen aufgerufen bist gegenüber deinen Lieben. Also die Aufopferung für die eigene Frau, für den eigenen Mann, für die eigenen Kinder, vielleicht auch für die Eltern. Und dazu gehört auch die geistliche Anleitung von den eigenen Kindern. Auch das ist Dienst. Jüngerschaft im größeren Sinne ist Dienst, Jüngerschaft an anderen. Immer wenn du in das Glaubenswachstum anderer investierst, ist das Dienst. Und das ist ein ganz breites Feld, ja. Es geht vielleicht weiter in einem Hauskreis, in dem du Fürsorge für andere tragen sollst oder in der Gemeinde, in dem wir den Niedergeschlagenen, den Schwachen, den Bedürftigen sehen sollen und ihm dienen sollen, indem du einerseits mit den Weinenden weinst und dich mit den Freunden freust, so heißt es in Römer 12, Vers 15. Vielleicht auch den Dienst der Annahme und der Gastfreundschaft oder der Hilfeleistung anderen gegenüber, indem du andere ermutigst, indem du bereitwillig für andere gibst, indem du bereit bist, vielleicht die Extrameile zu gehen. All das fällt da drunter. Und es gäbe so vieles dazu zu sagen. Römer 12, Vers 9 fortfolgend ist eine ganze Auflistung von Dingen, die alle mit unter diesen Auftrag des Dienens fallen. Und ich lade euch ein, dass ihr euch diesen Text mal zu Hause vornehmt, Römer 12, ab Vers 9, die folgenden Verse, und das mal nehmt zur persönlichen Reflexion. Da ist ganz viel Anwendungsfeld drin. Da stehen dann solche Dinge wie, dass wir an den Bedürfnissen der Heiligen teilnehmen sollen zum Beispiel oder dass wir in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehen sollen oder dem Herrn dienend sein sollen kontinuierlich. Und wir können uns an dieser Stelle grundsätzlich mal fragen, persönlich, bin ich jemand, der verhältnismäßig viel Einsatz für andere bringt oder bin ich jemand, der eigentlich sehr wenig anderen dient, der sehr mit sich selbst beschäftigt ist? Bin ich jemand, der sich aus Liebe zu Gott und seinen Kindern bereit ist, die Finger schmutzig zu machen? Und wie viel darf eigentlich Dienst für andere kosten? Wenn du jemand bist, der verhältnismäßig viel für andere tut, dann will ich dich ermutigen, auf diesem Kurs weiterzugehen. Das ist gut. Und gleichzeitig will ich auffordern, auch achtsam darin zu sein, auf die Motivation deines Dienstes zu schauen. Die Frage ist ja oft, ist es wirklich Christus, der mich motiviert und ist mein Dienst wirklich selbstlos oder ist es vielleicht Menschengefälligkeit, sind es vielleicht irgendwelche Vorteile, die ich mir erhoffe, ist es Selbstgerechtigkeit oder ist es vielleicht sogar Stolz? All das ist möglich, aber für Stolz ist im Dienst für den Herrn kein Platz. Warum? Weil wir nur unserer Pflicht nachgehen. Ja, wir tun nichts anderes als das. Es ist eigentlich das Selbstverständlichste überhaupt, dass wir den Fußstapfen von unserem Vorbild folgen. Es Deswegen gibt es gar keinen Grund zu sagen, ja, ich habe jetzt aber was ganz Tolles geleistet hier. Nee, es ist selbstverständlich. Ich muss mich eher eigentlich andersrum fast schämen, wenn ich sage, ja, nee, ich diene überhaupt nicht anderen. Und wenn du jemand bist, der auf der anderen Seite kaum Leuten dient und der so seine persönlichen, ich sag mal, Auserwählten hat und du bist nur bereit, ihnen zu dienen, dann denk doch mal darüber nach, über den, der dir bis in den Tod hinein gedient hat. Es gibt ja oft so eine Schmerzgrenze unseres Dienstes, ja, wem wir dienen und wem nicht. Und um diese Schmerzgrenze zu überwinden, gilt Folgendes. Ich will nochmal William MacDonald zu Wort kommen lassen. Er schreibt, wenn Stolz oder persönliche Feindseligkeit uns davon abhalten, unseren Geschwistern zu dienen, sollten wir uns daran erinnern, dass wir nicht größer als unser Herr sind. Er erniedrigte sich selbst, um die Füße derjenigen zu waschen, die unwürdig und undankbar waren. Dienst ist nichts Theoretisches. Und das macht Jesus in diesem letzten Vers, in Vers 17 deutlich, wenn er sagt, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also praktische Umsetzung ist angesagt. Ne? Ganz kurze Aufforderung am Ende, zusammengefasst nochmal von ihm. Und entgegen aller Denkweisen dieser Welt gibt Jesus die Verheißung, dass im Dienen für andere Glück liegt, Segen liegt, Freude liegt. Ich weiß nicht, ob du das schon ausprobiert hast, aber probier es doch mal aus. Es ist so konträr zur Welt. Ne? Menschen in dieser Welt sagen, also das höchste Ziel und das höchste Glück ist, selbstbestimmt zu leben. Aber Jesus sagt was ganz anderes. Er sagt, wahres Glück besteht darin, selbstlos zu dienen gegenüber Gott und gegenüber Menschen. Und das erleben wir nur, dass das stimmt, wenn wir anfangen, ihm zu dienen. Und wenn du merkst, dass du dienstmüde geworden bist und ausgelaugt bist, dann nimm dir Zeit, dich selbst zu den Füßen Jesu zu setzen und lass dir von ihm dienen, um dann auch wieder neue Kraft und Freude zu haben, anderen zu dienen. Weil er ist die Kraftquelle von selbstlosem Dienst. Er ist das ultimative Vorbild von selbstlosem Dienst. Das haben wir heute Morgen gesehen, das war unser Thema. Und wir haben 4 Punkte dazu gesehen. Erstens, der selbstlose Diener liebt bedingungslos. Zweitens, der selbstlose Diener erniedrigt sich freiwillig. Drittens, der selbstlose Diener braucht Reinheit. Und viertens, der selbstlose Diener ist beauftragt. Und ich will schließen nochmal heute Morgen mit dem letzten Vers aus diesem Text, den wir gesehen haben, wo Jesus uns aufruft und gleichzeitig aber eine wunderbare Zusage macht, wenn wir uns auf sein Wort einlassen. Wenn es da heißt, Johannes 13, Vers 17, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich will gerne mit uns beten. Herr Jesus, wir staunen über diese Begebenheit, staunen über deinen Dienst, staunen darüber, wie selbstlos du warst, wie selbstlos du geliebt hast. Und wir können das gar nicht fassen, dass du uns geliebt hast und vor allem auch, dass du bis ans Ende liebst, dass deine Liebe keine Grenzen hat. Ja, und wenn wir sehen, wie du Menschen geliebt hast, die es nicht wert waren und die feindselig dir sogar gegenüber waren, teilweise Menschen, die dich verraten haben, verlassen haben, verachtet haben, dann staunen wir wirklich über diese Liebe, die du hast. Und wir danken dir dafür, dass deine Liebe uns zuteil geworden ist und dass wir Empfänger deiner Liebe sind. Und gleichzeitig rufst du uns auf, dass wir selbst zu diesen selbstlosen Dienern werden, in unserem Umfeld, in unserem Alltag, bei den Menschen, die uns lieb sind und auch bei den Menschen, die uns herausfordern. Und Herr, wir wissen, dass wir selbst das niemals hervorbringen werden, aus uns selbst heraus, dass wir diese Liebe nicht aufbringen und diesen Dienst nicht aufbringen. Aber wir beten darum, dass du unsere Herzen so veränderst, dass du uns so begeisterst von deinem Dienst für uns und von deiner Liebe für uns, dass wir selbst bereitwillig werden, anderen selbstlos zu dienen, Herr. Wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Kraft dafür und bitten dich darum, dass du uns dabei hilfst, auch in der kommenden Woche. Amen.